What? Wie kann man denn währenddessen einschlafen? Also Entschuldigung, aber das tut auch sau weh. Aber ich war irgendwann so fertig mit, ich hatte einfach keine Kraft mehr. Ich war wie so bewusstlos. Das klingt jetzt so schlimm.
Also, ja, aber
Leute,
doch,
ich habe überlebt.
Aber ich hatte das Gefühl auch, dass ich wie irgendwann wie in Trance, wie bewusstlos.
Du bist fremdgesteuert.
Total.
Dein Körper managt das eigentlich alles. Du musst das eigentlich nur durchstehen.
Ja.
Mein Platz, nicht die Flüster.
Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Folge. Zusammen mit meinem Spatznestgeflüster heißt das Ganze und ich bin Jana, neben mir sitzt Saskia.
Hi.
Und wir sprechen heute über das Thema Geburt und da können wir nur sagen, bei mir war es doch eine relativ schöne Geburt, mit der ich sehr viele positive Dinge verknüpfe. Bei Saskia war es eher eine schwierige Kiste, beziehungsweise sie hat schon zwei Geburten hinter sich und ja.
Auch hier sind wir wieder sehr unterschiedlich,
genau,
und können euch hoffentlich in allen Bereichen so ein bisschen informieren. Vielleicht seid ihr ja schwanger oder ja, habt auch schon eine Geburt erlebt oder werdet irgendwann mal eine Geburt erleben. Und ich glaube, es ist ganz schwierig, bevor man die erste Geburt oder eine Geburt erlebt hat, sich vorzustellen, wie ist das eigentlich? Also ja, man liest, es tut weh. Und ja, man hört, es ist wunderschön. Aber
genau, aber man hört halt, finde ich, auch vieles Allgemeine und das sind halt oft so Informationen, also habe ich so empfunden in der Schwangerschaft, die man halt überall liest. Aber wie es dann wirklich war, so authentisch, das wollen wir eigentlich heute mal erzählen, oder?
Ja, ich würde gerne mit der Kohle anfangen. Darf ich?
Du schon wieder. Ja, mach.
Steig und zwar, ich hatte die erste Geburt war nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und deswegen habe ich mich bei der zweiten Geburt tatsächlich für einen geplanten Kaiserschnitt entschieden.
Ach,
und ich wurde, ja, aber ich hatte Beweggründe. Werden wir vielleicht im Laufe des Podcasts noch erfahren.
Saskia hatte Gründe?
Ich hatte meine Gründe. Und ich, als ich das dann ausgesprochen habe, ich habe es auch tatsächlich kommuniziert, also meinen Freunden und so habe ich erzählt, ja, es wird ein Kaiserschnitt, wurde ich von ganz vielen gefragt, aber muss man das nicht selber bezahlen, wenn man quasi nicht aus medizinischer Sicht einen Kaiserschnitt unbedingt braucht, ne, wenn das Kind falsch rumliegt oder so.
Mhm.
Und nein, muss man nicht. Also ich habe da auch in meinem Krankenhaus und bei meiner Frauenärztin nachgefragt, auch wenn man für sich selber entscheidet, man möchte einen Kaiserschnitt, weil vielleicht die erste Geburt einfach traumatisch war oder weil man einfach, ja, weil man es einfach nicht möchte, weil man sich das nicht zutraut oder wie auch immer, dann kann man das so kommunizieren.
Hast du das einfach entschieden bei der zweiten Geburt, dass du einen geplanten Kaiserschnitt möchtest und das war dann okay oder ist es so wie beim psychologischen Gespräch bei der Brust-OP oder ich weiß
es
ja nicht.
Ja, es ist eher wie ein psychologisches Gespräch. Also man muss sich da schon so ein bisschen rechtfertigen. Also ich hatte das im Vorfeld mit meinem Mann natürlich besprochen, der mir das einfach freigestellt hatte. Er hat gesagt, das ist dein Körper, deine Entscheidung, du hast das erste Kind ja schon gebärt, da mische ich mich jetzt nicht ein. Und ich habe lange, lange überlegt, was ich jetzt mache. Also nach der ersten Geburt war für mich klar, ich kriege kein Kind mehr auf normalem Weg.
Okay,
oh
so
Gott,
schlimm.
Bitte schaltet nicht ab.
Es kommt noch ein bisschen was.
Ja, Janas Geburt war ganz toll zum Beispiel. Und ja, und dann ist der erste Weg, dass du mit deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt darüber sprichst. Und
also nochmal ganz kurz, um da rein zu grätschen, es soll jetzt keine Werbung sein für geplante Kaiserschnitte, sondern wir erzählen wirklich nur, wie es bei uns war und wie wir das Ganze erlebt haben.
Ich muss auch vorwegnehmen, wenn ich jetzt nochmal an diesem Punkt stünde und mich entscheiden müsste, wüsste ich gerade nicht mehr, ob ich es nochmal machen würde.
Okay.
Also ich bereue die Entscheidung nicht, also nicht zu 100%, aber ich ärgere mich auch ein bisschen.
Dass du es nicht nochmal probiert hast.
Dass ich es nicht einfach nochmal gemacht habe, weil das Erlebnis der ersten Geburt an sich war natürlich einfach einmalig. Das ist was, das ist so ein einmaliges Gefühl, eine einmalige Situation, die du im Leben erlebst. Und auch wenn bei der ersten Geburt einfach nicht medizinisch, aber so ein bisschen menschlich nicht alles korrekt lief. Ich war damals in einem sehr, sehr großen Krankenhaus und war halt da eine von vielen.
Du warst in Berlin damals.
Ich war in Berlin, wurde nicht wirklich ernst genommen. Ne? Da ist halt so, ach komm, jetzt schau, da kommt wieder so ein junger Hüpfer, die kriegt jetzt das erste Kind und denkt, das ist jetzt hier Ne? Und ja, so denkt man halt. Aber das Krankenhaus denkt halt einfach nicht so. Für die bist du halt ein Job, da ist jetzt eine neue Geburt. Und vielleicht hatte ich auch ein bisschen Pech mit den Leuten, aber ich wurde da nicht so aufgenommen oder betreut, wie ich mir das vielleicht vorgestellt oder gewünscht hätte. Es ist ja doch ein sehr intimer Moment. Ich bin dann in den Schichtwechsel reingekommen.
Reingekommen, ja. Ich hatte allerdings Glück, muss ich dazu sagen. Meine Hebamme ist dann geblieben. Ich vermute mal, ich habe ihr einfach so wahnsinnig leid getan.
Ja, also bei uns ging wirklich die Tür auf. Einer kam rein mit wieder einer Liste. Und also es war alles so unpersönlich. Es war nicht so dieser persönliche, familiäre Moment. Ne? Es war so...
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Da ging ständig die Tür auf. Ja. Ich war in dieser Wanne, weil ich muss dazu sagen, ich wollte eigentlich auch gar nicht in die Wanne rein. Ich wollte unbedingt eigentlich eine PDA haben. Und die waren aber sehr darauf bedacht, ach, das schafft man auch ohne.
Ja.
Beziehungsweise irgendwie war dann der Klassiker, oh, jetzt ist es zu spät für die PDA. Und dann hat man mich in diese Wanne geschickt. Das war dann okay. Es war besser. Es hat die Wehen schon sehr entspannt. Ist natürlich auch nicht für jedermann.
Wollen wir vielleicht, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen zum allgemeineren Teil gehen? Vielleicht, weil gerade die Schwangeren vielleicht, die uns zuhören, die wird wahrscheinlich auch brennend interessieren, wie fühlt sich so eine Wehe an oder... Wie ist das, wenn man dann, also ich dachte zum Beispiel am Anfang immer, wann geht's denn los? Wie weiß ich denn das überhaupt? Also spür ich
glaube,
das
ist
überhaupt?
Das, was am meisten gegoogelt wird. Ne?
Ich glaube auch, ja.
Aber, und überall liest du, wenn es wirklich losgeht, dann
merkst du es schon. Und das können wir definitiv bestätigen, oder?
Ja, klar, man denkt natürlich in den letzten Tagen vor der Geburt oder vor dem errechneten Termin. Bist du oft so, oh, ich weiß noch, ich war irgendwie 2 Tage vor dem errechneten Termin mit dem Hund spazieren in der Abenddämmerung im Park und plötzlich habe ich ein Stechen im Bauch gefühlt und im Rücken und man weiß ja so, oh, es geht im Rücken los mit so einem Stechen. Ja. Und ich stand da in dem Park und habe völlig panisch meinen Mann angerufen, so, ich glaube, es geht los. Ja, das Ende von Lied war, es ging nicht los. Ja, gerade zum Ende hin zwickt's und zieht's und dann hat man auch schon Vorwehen und es tut auch manchmal schon, ist schon ein bisschen unangenehm.
Ja, aber meistens ist es ja auch, gerade wenn man das erste Kind bekommt, glaube ich, muss man sich in den meisten Fällen nicht so viel Gedanken machen, weil die Geburt ja wirklich lange dauert.
Ja.
Also wirklich über
mehrere Stunden. Es ist nicht so wie
Stunden.
Im Fernsehen, muss man sagen, oh, dass Gott. Die Fruchtblase platzt und dann geht es los.
Vor also, allem, ich hatte auch immer den Horror wirklich, ich stehe, das war mein Albtraum, ich stehe im Supermarkt und mir platzt die Frucht. Blase, wie im Film eigentlich. Und überall ist dieses Wasser und ich fange an zu schreien und mir die Kleider vom Leib zu reißen und weiß ich nicht, bin dann so voll in der Geburt. Und ich muss ehrlich sagen, was mich so als Schwangere immer so wahnsinnig fertig gemacht hat, waren diese Fotos, diese wahnsinnig authentischen Fotos auf Facebook zum Beispiel, wo diese nackten, schreienden, weinenden Mütter ihr Kind gerade bekommen.
Sowas hast du dir angeguckt?
Naja, also es wurde mir angezeigt. Ich bin halt so einigen Seiten natürlich gefolgt, weil es mich einfach interessiert hat. Und ich glaube, das war so ein bestimmtes Magazin, das ich jetzt auch gar nicht nenne. Aber ich dachte halt irgendwann wirklich, so sieht die Realität aus. So kriegen Frauen ihre Kinder und so sieht eine Geburt aus. Und ich muss wirklich rückblickend betrachtet sagen, nein, man muss nicht, man ist nicht unbedingt vollständig nackt. Also das hat mich halt immer so beunruhigt. Ich dachte mir, so muss ich dann da nackt sitzen und schreien und alle sehen mich und alle zerren an mir rum und ich habe irgendwie wilde Haare und also wirklich, das war so meine Vorstellung. Und das ist mir jetzt gerade auch irgendwie total wichtig klarzustellen, ich hatte was an bei der Geburt. Ich meine, bei dir wird es sicherlich genauso klar.
Nee,
irgendwann
ich war tatsächlich nackt.
Komplett nackt? Mhm. Aber du hattest was in der Wanne, ne?
Ja, ich hatte so ein Handtuch über die Brüste.
Aber man ist jetzt nicht so völlig entblößt und die meiste Zeit...
Ja? Ich meine, man muss sagen, ja, man ist schon irgendwie nackt, aber in dem Moment, also mir war es zumindest, ich bin eigentlich schon ein schammiger Mensch, sagt man in München.
In Bayern, ja.
Aber es war mir so wurscht. Es war mir einfach wurscht in dem Moment. Ich hatte andere Probleme.
Okay, ich war zum Beispiel die ganze Zeit angezogen. Also wirklich bis zum Schluss, kurz bevor diese krassen Presswehen kamen. Und es dann richtig losging, war ich einfach angezogen die ganze Zeit.
Auch untenrum. Okay.
Also, und irgendwann hieß es dann so, ja, jetzt mal Hose aus. Könnte nicht schaden, wenn jetzt dann langsam das Kind kommt.
Okay, du warst im Krankenhaus aber auch.
Ich war auch im Krankenhaus. Ja, ich glaube, ich hätte mich auch für ein Geburtshaus vielleicht entschieden, aber bei uns war die Auswahl auch nicht so wirklich da und ich habe mich dann nicht getraut. Und bei uns ist das dann sowieso alles ganz anders gelaufen als ursprünglich geplant. Aber jetzt wieder zurück zu deiner Geschichte. Ich wollte gar nicht so reingrätschen. Mir war das nur wichtig, jetzt mal klarzustellen, weil das für mich halt immer so der absolute Horror war.
Ich glaube, Geburtshaus, da hatte ich im Vorfeld gar nicht so drüber nachgedacht. Hatte ich irgendwie einfach gar nicht so auf dem Schirm, dass es sowas gibt. Und ich bin ja immer bei Geburt 1 davon ausgegangen, ich will definitiv diese PDA haben. Deswegen kam ja nur Krankenhaus für mich in Frage, weil PDA gibt es nur im Krankenhaus.
Die wollte ich aber auch haben.
Und jetzt so im Nachhinein, nachdem ich ja dann keine PDA hatte, Lachgas hat bei mir leider nicht funktioniert. Ich habe es nicht geschafft, in diese Maske reinzuatmen. Ich habe da irgendwie Platzangst bekommen. Ich bin aber auch ein Mensch, ich kann nicht tauchen oder so. Ich kann nicht in so ein Ding reinatmen. Da kriege ich Panik. Also hat das auch nicht funktioniert. Ich habe dann so, ich glaube, es war damals so Bruscopan hat man so per Infusion bekommen. Aber ganz ehrlich, das war Witzli. Ne? Also ich habe alles von vorne bis hinten gespürt und das war nicht schön. Und ich glaube, nachdem ich es so gespürt habe, wäre dann ein Geburtshaus zumindest die schönere Atmosphäre für mich gewesen. Aber ich war halt auch in einem Krankenhaus mit 7 Kreissälen und also das ging da wirklich am laufenden Band. Ja. Aber medizinisch gesehen war alles gut. Ich hatte den Blasensprung um 11 Uhr nachts und Blasensprung bedeutet, es tröpfelt ein bisschen raus. Ne? Also es ist jetzt nicht so wie im Film, es macht Ratsch und dann liegst du da in deinem Bach. Also ja, es kommt schon das Wasser raus, aber also dieser Supermarktmoment, den
gibt es eigentlich selten.
Und eben 23 Uhr Blasensprung, dann sind wir um 11:30 in die Klinik gefahren und dann ging es so um 5 Uhr nachts los mit den Wehen und er kam um 5 Uhr Nachmittag. Boah. Nur mal so zu den Zeiten. Also man hat echt Zeit.
Ja, also man hat definitiv Zeit, auch wenn man immer denkt, das ist jetzt irgendwie die Sturzgeburt. Aber
es kann auch anders sein, beim zweiten vielleicht.
Beim zweiten
auch. Ich habe eine Freundin, die hat ihr Kind tatsächlich jetzt vor kurzem erst im Wohnzimmer bekommen, weil sie es irgendwie dann doch so ausgereizt hatte.
Sollten wir doch mal einladen vielleicht, oder?
So ausgereizt hatte mit der Zeit und immer noch so, ja, man hat noch. Und dann rief sie die Hebamme an und sagte, jetzt. Und die Hebamme kam und dann hatte sie auch gesagt, nee, wir schaffen es jetzt nicht mehr ins Krankenhaus. Und es war aber total gut. Also es hat alles wunderbar funktioniert. Aber da war natürlich der Zeitabstand dann wesentlich kleiner. Es war aber auch ihr zweites Kind. Wo wir aber vorher stehen geblieben sind, war eigentlich beim Kaiserschnitt und beim Rechtfertigen.
Ja.
Also nach all diesen Erfahrungen von der ersten Geburt, ich hatte dann einfach so ein bisschen ein Trauma. Ich konnte auch ganz lange keine Geburt im Fernsehen gucken. Mir liefen sofort wieder die Tränen runter.
Das haben ja tatsächlich, glaube ich, viele, viele Frauen so ein richtiges Geburtstrauma oder haben halt auch viel, glaube ich, erlebt, was nicht so einfach wegzustecken ist. Also in meinem Kenntnisstand nach, oder wenn ich mich auch mit Frauen oder Freundinnen unterhalte, die sagen dann auch, ja, sie haben eigentlich ein Geburtstrauma, aber sie kommunizieren das eigentlich gar nicht so offen. Dabei ist es relativ häufig.
Ich glaube auch, wir Frauen trauen uns das nicht. Wir trauen uns nicht offen und ehrlich
zu
sagen.
Weil eine Geburt ist ja was ganz Normales, das muss man ja schaffen, das schaffen die Frauen seit Jahrhunderten. Also
jeder
warum
schafft
man
es,
nicht?
Jeder geht da durch, jeder hat diesen Schmerz und jeder überwindet es. Ja. und ich habe es auch überwunden, aber in diesem Moment war es einfach schlimm und ich hatte da wirklich einige Monate oder eigentlich auch Jahre mit zu kämpfen. Dann kam das zweite Kind und dann war einfach für mich ziemlich am Anfang der Schwangerschaft schon klar, ich möchte das nicht nochmal so. Ich habe da einfach zu große Angst davor, dass es wieder gleich wird und deswegen entscheide ich mich für einen Kaiserschnitt.
Weißt du, was ich so faszinierend finde, Saskia? Was? Dass du dich dann aber tatsächlich so schnell wieder für ein zweites Kind entschieden hast, obwohl die Geburt ja eigentlich so traumatisch war für dich.
Ja, also nach der ersten Geburt habe ich gesagt, ich kriege nie wieder Kinder. Aber ich glaube, das sagt jede
Frau
nach der Geburt.
Man vergisst viel wieder, ja.
Ja, da kam einfach das Thema, dieses Geschwisterthema mit auf. Und aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Podcast. Ein anderes Podcast-Thema. Also ich hatte mich, ich war dann nach 1,5 Jahren wieder schwanger. Und das Trauma steckte aber noch so eben in mir, dass ich gleich von Anfang an gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall einen Kaiserschnitt, habe das mit meinem Frauenarzt besprochen. Und dann geht es ja um diese Anmeldung im Krankenhaus, die man, ich glaube, in der 23. Woche oder sowas macht.
Ich habe es nicht gemacht.
Meldet man sich eigentlich, wenn man nicht Jana heißt, im Krankenhaus an.
Wenn man sein Leben im Griff hat, dann macht man
so. Wenn man organisiert ist. Und da bei diesem Termin habe ich quasi auch schon gleich von Anfang an gesagt, ich möchte das. Ja, natürlich versuchen die Leute zu sagen, hier, aber eine natürliche Geburt ist doch für Kind und Mutter das Beste. Und dann musst du da schon so ein bisschen drüber sprechen, warum du dich jetzt dafür entscheidest. Aber wie beim Thema Stillen auch, wird jetzt keiner sagen, nee, wird nicht gemacht. Oder
ja.
Also es ist dein Körper, es ist deine Geburt.
Wenn du, also ich meine, du hast ja jetzt den Vergleich. Ich meine, ich kenne jetzt nur die natürliche Geburt, aber du hast den Vergleich. Was sind jetzt, also würde mich jetzt total interessieren, was sind jetzt die Vor- und Nachteile, wenn du das jetzt wirklich so nebeneinander legst und sagst, also bei der natürlichen Geburt war jetzt das super, das war vielleicht dafür eben nicht so gut. Und beim Kaiserschnitt gibt es ja sicherlich auch Sachen, wo du sagst, nee, also das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Das war jetzt vielleicht nicht so glücklich.
Also bei der natürlichen Geburt finde ich einfach ganz toll dieser Überraschungsmoment, den du so als Erwachsener nie wieder in deinem Leben haben wirst, dass du einfach nicht weißt, wann es losgeht. Also ich fand das beim ersten Mal natürlich, es frisst dich auf, ja. Wann kommt das Kind endlich? Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie schön, irgendwie aufregend. Ne? Es ist einfach so ein Überraschungsmoment, den du so nicht mehr haben wirst. Und beim Kaiserschnitt kann man jetzt hart sagen, gibst du vor, wann dein Kind jetzt auf die Welt kommt. Egal, ob es schon fertig ist oder nicht. Also fertig im Sinne von natürlich ist es voll entwickelt.
Ja.
Meistens holt man die Kinder so 5 bis 7 Tage vor errechneten Termin.
Mhm.
Aber im Endeffekt hätte es ja jetzt auch sein können, dass mein zweiter Sohn einer ist, der lieber noch 5 Tage nach Termin drin bleibt. Mhm. Das heißt, ich hätte ihm dann fast 2 Wochen genommen.
Mhm.
Das muss man so ein bisschen mit sich selber ausmachen, ob man das cool findet oder nicht, dass man dem Kind vorgibt, wann es auf die Welt kommt. Und es ist schon auch komisch, wenn du da im Krankenhaus bist und dann so einen Termin festlegst
ja.
und quasi das Geburtsdatum deines Kindes bestimmst.
Ja,
soll er jetzt am 5. oder am 6. kommen? Das ist irgendwie so ein bisschen unnatürlich.
Mhm. Aber jetzt so emotional und körperlich, weil du hattest mir mal erzählt, dass also ich habe halt immer gedacht, für meinen Teil dachte ich immer, naja, man schneidet halt den Bauch auf und man spürt ja eh nichts und dann kommt halt das Kind raus und fertig. Und bei der Geburt tut's halt weh. Aber so kann man das, glaube ich, ja nicht unterschreiben, oder? Das ist ja schon...
Also ein Kaiserschnitt geht natürlich sehr viel schneller. Es ist einfach, wir sind da reingekommen um 7 Uhr in die Klinik, dann um 8 waren wir auf dem Zimmer, den Papierkram ausgefüllt und um 8:30 wurde ich in den OP geschoben. Dann kriegst du deine Narkose. Das ist auch im Endeffekt wie so eine PDA.
Mhm.
Wird dir hinten in den Rücken reingespritzt und dann bist du einfach ab Bauchnabel taub oder sogar noch ein Tickchen weiter oben bis zu den Füßen. Ganz komisches Gefühl. Und du bist aber vom Kopf her voll da. Du bist auch nicht benebelt oder so. Du kriegst da so ein leichtes Beruhigungsmittel, einfach, dass du nicht so einen Stress hast. Dann wirst du da auf dem OP-Tisch tatsächlich festgeschnallt. Also
okay,
du fühlst dich wie so eine Schlachterkuh.
Oh mein Gott.
Ne, so die Arme links und rechts von dir weggestreckt.
Was hat das
die
für einen
Beine,
Hintergrund?
Dass du nicht vom OP fällst tatsächlich.
Weil
also
das
zum
ist ja
einen,
schon...
Ja, und zum anderen, dass du natürlich auch nicht irgendwie reflexartig mit den Armen nach irgendwas greifst oder irgendwas machst, ne? Also
das klingt aber, also ich muss jetzt ehrlich
ja,
zugeben, klingt
es ist
schon heftig.
Unsexy und ja, es war einfach auch eine Ausnahmesituation. Ich hatte meinen Mann dabei, der saß immer an meinem Kopfende und dann wird vor dir dieses Tuch aufgebaut, damit du natürlich auch nichts siehst und von dem Schnitt und allem kriegst du nichts mit. Also das spürst du ja natürlich nicht. Aber wenn sie das Kind rausholen, wir reden hier von 30 Sekunden ne? oder von einer Minute oder was weiß ich, also super kurz. Aber es ruckelt und zuppelt und du denkst, es fühlt sich an, als würde eine Elefantenherde durch deinen Bauch marschieren. Weil die natürlich versuchen, den Schnitt so klein wie möglich zu halten und da aber dieses Baby rauszwängen müssen.
Ja.
Und das waren also so, also das war ein Gefühl. Du bist zwar taub, es schmerzt nicht, aber es du denkst wirklich, jemand springt jetzt auf dich drauf und schüttelt dich und rüttelt dich. Also es war ein ganz komisches Gefühl.
Kann man sich irgendwie so gar nicht vorstellen, wenn man es noch nicht erlebt hat, ehrlich
ja,
gesagt.
Es ist, naja, und dann kam er raus. Und dann hat man ihn mir aber auch eigentlich gleich auf die Brust gelegt. Das fand ich sehr schön. Also das, da verliert man eigentlich nichts im Gegensatz zu einer natürlichen Geburt. Ich war, hatte sofort mein Kind bei mir, habe ihn gesehen, noch quasi während du da offen da liegst.
Ja.
Gut, das Schmusen ist ein bisschen kürzer ausgefallen als bei einer natürlichen Geburt, weil ich natürlich dann wieder zugenäht werden musste.
Mhm.
Und dann ist mein Mann mit dem Kind und der Hebamme eben in diesen Untersuchungsraum, wo das Kind gewaschen und untersucht wird. Und dann hat er eben dieses Bonding und diese Schmuseeinheit übernommen. Mhm. Und ich war dann ungefähr noch eine halbe Stunde in diesem Beobachtungsraum und konnte dann aber auch mitgehen.
Und bei der ersten Geburt, die war ja natürlich ohne PDA. Ich hatte eine PDA, deswegen kann ich ehrlich gesagt nicht beschreiben, wie eine natürliche Geburt ohne Betäubung sich anfühlt. Kann mir es aber doch ganz gut vorstellen, weil ich natürlich auch bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die PDA bekommen habe, auch wirklich dolle Schmerzen hatte. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, wie sich sowas anfühlt, wenn man wirklich bis zum Schluss eine Geburt durchzieht ohne Betäubung?
Also die Hebamme hat zu mir ja während der Wehen immer gesagt, Saskia, du kannst so stolz auf dich sein. Du machst es hier alles ganz natürlich und ohne PDA. Und ich habe dort damals dann im Rausch immer ja gesagt. Und im Nachhinein denke ich mir auf der einen Seite, ich hätte ja eine scheuern sollen. Und im anderen Moment...
Falls sie gerade zuhört.
Und im anderen Moment muss ich aber tatsächlich gestehen, ja, ich bin schon stolz auf mich. Ich habe das so natürlich erlebt, aber im heutigen Zeitalter muss das niemand mehr so erleben, wenn das nicht wirklich, also wenn du eine Frau bist, die sagt, ich möchte das so natürlich und intensiv wie möglich erleben, wunderbar, dann geh wahrscheinlich am besten in ein Geburtshaus oder mach eine Hausgeburt oder so, dann ist das ein tolles Erlebnis. Mhm. Aber wenn du mit anderen Vorstellungen ins Krankenhaus gehst und der Meinung bist, PDA ist das Richtige für mich, weil ich möchte einfach nicht diesen Schmerzen ausgesetzt sein und du bekommst es dann nicht, dann bist du...
Entscheidet sozusagen jemand anderes genau. Für dich, dass du deinen Weg nicht wählen darfst.
Ich habe wirklich Panik bekommen damals, als dann der Muttermund auf 10 Zentimeter offen war, Also es ging los mit den ganz normalen Wehen. Das ist so wie ganz, ganz schlimme Unterleibsschmerzen, finde ich.
Bei mir war es ein bisschen wie, also ich habe es, glaube ich, mal beschrieben, als wie wenn jemand dir, ist sicherlich bei jedem anders, aber bei mir war es wie wenn jemand mit einem Messer in Bauch und Rücken sticht und gleichzeitig, jeder kennt ja diese Brennnessel, die man manchmal am Arm so macht, wenn man sich so, also wenn man die Haut so hin und her dreht und das so ganz schlimm macht. Und es war irgendwie so eine Kombination. Also ich fand, es war so ein Schmerz, den ich davor und danach nie wieder erlebt habe. Sehr intensiv, sehr schlimm, aber auch nicht so, dass man ihn wirklich beschreiben kann, oder? Und man vergisst ihn dann auch relativ
aber
schnell
auch,
wieder.
Das ist auch eine Mischung zusätzlich zu so einer ganz schlimmen Verstopfung.
Ja, stimmt. Oder Magen-Darm oder so.
Regelschmerzen und vielleicht auch Blasenentzündung, nur von diesem Feeling, dass du das Gefühl hast, irgendjemand zieht an deinen Eingeweiden runter.
Genau.
So ein bisschen, fand ich. Und es wurde natürlich dann immer häufiger und immer regelmäßiger. Es hatte, wie gesagt, so 4-5 Uhr nachts bei mir angefangen. Um 9 Uhr war es dann so, dass es auch, naja, um 7 war es dann so, dass es schon richtig wehgetan hat. Um 9 ging es dann los mit wirklich Veratmen und jede Wehe und Kind kommt runter und so weiter. Ich war irgendwann so erschöpft, dass ich in dieser Wanne, in diesen Wehenpausen immer wieder eingeschlafen bin.
Ernsthaft?
Also als mir das früher mal, ich hatte das irgendwo mal gelesen und dachte mir, what? Wie kann man denn währenddessen einschlafen? Also Entschuldigung, aber das tut auch sau weh. Aber ich war irgendwann so fertig, ich hatte einfach keine Kraft mehr. Ich war wie so bewusstlos. Das klingt jetzt so schlimm.
Also, ja, aber
Leute,
doch,
ich habe überlebt.
Aber ich hatte das Gefühl auch, dass ich wie in Trance, wie bewusstlos.
Du bist fremdgesteuert.
Total.
Dein Körper managt das eigentlich alles. Du musst das eigentlich nur durchstehen.
Ja, irgendwie überleben. Ja. Irgendwie rauskommen in einem Stück.
Ja, also ich hatte meinen Mann immer hinten. Mir war total wichtig, das hatte ich im Vorfeld mit ihm abgesprochen. Ich möchte unter keinen Umständen, dass er da unten hinguckt.
Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob mein Mann da unten hingeguckt hat. Er hat auf jeden Fall gesagt, es hat sehr seltsam gerochen, als sie rauskam.
Darüber habe ich mit meinem Mann nicht gesprochen. Aber er saß wirklich immer brav an meinem Kopfende, wollte irgendwann mal streicheln. Das wollte ich aber nicht. Er sollte einfach nur die Schnauze halten, mich nicht anfassen und einfach nur daneben sitzen. Und ich habe wirklich geschrien. Also ich habe richtig laut geschrien. Ich hatte auch nach der Geburt, einen Tag später, war ich total heiser, hatte Halsweh und hatte am ganzen Körper einen Muskelkater.
Ja,
weil
den
es
hatte
ja wie
ich
so
auch.
Eine.
Wie ein Marathon, den man läuft.
Mhm.
Nur, dass man ihn leider nicht abbrechen darf, wenn man gerne würde.
Ich glaube, auch der Klassiker ist, dass man im Kreissaal schreit, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich war relativ still. Aber
holt ihn jetzt raus.
Aber ich könnte es jetzt nicht mit ziemlicher Sicherheit unterschreiben, weil man irgendwie, ich finde, man, man vergisst auch viel davon wieder, oder? Ich meine.
Ja, dieses Gefühl vergisst du, sonst sagt man ja auch oft, er wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. Ja, ja. Aber es ist, so schlimm es ist, so schön ist es auch, weil es sowas Einmaliges ist und weil es einfach sowas, so eine Naturgewalt ist, ne? Und dir wird klar, was dein Körper eigentlich kann. Mein Mann sagt ganz oft, dass ich durch diese Geburt und dieses Kinder kriegen, ein ganz anderes Selbstbewusstsein bekommen
habe. Das ging mir auch so. Einfach ein Selbstvertrauen, dass du was geschafft hast, was so verbunden mit der Natur und also weißt du, wie ich meine, glaube ich, ja.
Und und bei diesem Kaiserschnitt ist halt einfach der Nachteil, dass die Geburt an sich natürlich jetzt nicht so schmerzhaft ist und auch ziemlich schnell vonstatten geht, aber danach halt eigentlich erst das Drama in Anführungszeichen beginnt. Mhm. Weil du natürlich, dann lassen irgendwann nach ein paar Stunden die Schmerzmittel nach und dann hast du halt einfach eine riesen Bauchnarbe. Ne? Dir wurde die Haut und die Muskulatur und die Gebärmutter aufgeschnitten. Also es sind drei Schichten, die da aufgeschnitten werden. Und das ziehst du natürlich schon gute 10 Tage noch mit dir her. Ich bin auch den ersten Tag gar nicht aufgestanden, konnte ich nicht. Ich hatte dann auch einen Katheter und so Sachen. Mhm. Und das handicapt dich natürlich schon. Klar. Du hast jetzt da das Kind geboren und nach einer natürlichen Geburt muss man einfach sagen, klar tut es da untenrum schon noch ganz schön weh, aber du kannst eigentlich auch gleich schon wieder aufstehen und rumlaufen. Du kannst dein Kind wickeln, du kannst es auf dem Gang spazieren führen. Natürlich muss man auch noch viel liegen, damit sich deine Organe und alles wieder umsortieren.
Ja.
Aber du hast jetzt keine offene Narbe.
Mhm. Und wie lange hast du noch was gespürt von dieser Narbe? Spürst du das? Ich habe mal mit meiner Großtante drüber gesprochen. Sie sagt, sie spürt jetzt, glaube ich, nach, ich muss gerade überlegen, 40 Jahren ihre Narbe manchmal immer noch.
Ja, also ich spüre es halt jetzt. Ich habe Kinder, die noch auf mich drauf springen. Da tut sie auch immer noch weh. Sie ist ja jetzt ein gutes Jahr alt, die Narbe. Man sieht sie natürlich, auch wenn sie ziemlich weit unten in der Bikini-Zone ist, aber sie sieht einfach echt groß aus und ich finde auch, dass sich der Bauch nicht mehr so schön zurückgebildet hat.
Mhm.
Also da ist jetzt, so musst du dir das vorstellen, da ist jetzt dieser Cut und dann hängt da so ein bisschen so ein
Hautlappen drüber.
Ja,
oder?
So. Dadurch, dass es da einfach aufgeschnitten war, hängt da jetzt so ein Haut.
So ein Wulst.
Fettchen drüber.
Ein kleines Wulsti.
Ja, genau. Und das habe ich auch schon von ganz vielen anderen Mamis gehört, dass das was ganz Normales ist. Wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich nochmal entscheiden würde. Also jetzt bei einem dritten Kind, was es nicht geben wird.
Wer weiß.
Es hat einfach alles Vor- und Nachteile. Was mir noch aufgefallen ist, also bei einer natürlichen Geburt würde ich definitiv weiches Toilettenpapier mitnehmen ins Krankenhaus, weil ich finde, die im Krankenhaus haben nur so hartes Toilettenpapier und wenn du da unten gerade ein Kind rausgepresst hast, dann willst du da unten Wattebauschen haben.
Ja, ja. Und du hattest auch immer, hast du mal erzählt,
das Pipi machen hat wehgetan nach
der Geburt. Echt?
Bei dir nicht?
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin ja, bei mir war ja nichts. Ich hatte ja gar ich hatte keinerlei Geburtsverletzungen. Und dadurch, ich hatte nur einen eingeklemmten Ischias vom Umzug, aber den hatte ich schon davor. Das war so das Einzige und ich bin halt auch immer so gehumpelt und ich glaube, alle haben gedacht, ich habe so die übelsten Geburtsverletzungen und bin irgendwie so fast, weiß ich nicht, untenrum gesprengt oder so. Und dann habe ich immer nur gesagt, was mir auch ein bisschen unangenehm war, Leute, es ist alles gut, ich bin an einem Stück wieder nach Hause gekommen, ich habe einfach nur echt Ischias.
Jana. ich hatte leichte Geburtsverletzungen, also bei mir war... Ich hatte nicht diesen bekannten Dammriss. Ich habe aber auch.
Davor hatte ich große Angst.
Ja, ich habe im Vorfeld wirklich geschmiert, was das Zeug hält und massiert. Und
meinst du,
so
das hat was gebracht? Ich habe schon ganz oft gelesen, dass es eigentlich nicht wirklich was bringt, dass es so ein bisschen auch Veranlagungssache ist, wie weit sich der Damm dehnen kann. Ich fand das immer ganz interessant. Ich wollte ja nie in die Geburtsvorbereitung gehen. Es hat mir aber schon allein von den Infos ein bisschen weitergeholfen, weil die Hebamme mir eben oder die Kursleiterin mir erklärt hatte, dass durch die Hormone und durch diesen Druck über Stunden der Damm so weich und so hauchdünn wird, quasi wie so ein Kuchenteig, den du immer weiter ausrollst. Und klar, also es gibt ja so Sollbruchstellen, wo es halt dann einfach reißt, aber halt da, wo es dann auch wieder gut zusammenwächst angeblich. Die Info hat mir total geholfen, weil ich mir immer dachte, naja, dann... Also ich hatte mal dieses Bild von diesem Kuchenteig im Kopf, den ich halt ausrolle.
Mhm.
Und das hat mir so ein bisschen die Angst genommen, weil am Anfang dachte ich immer, naja, es ist doch irgendwie ziemlich hart, dieses Stückchen, also dieser Damm zwischen
Popo
und Scheide, sagen wir es mal so, wie es ist. Oh mein Gott, sie hat es gesagt. Nein, oh mein Gott. Ich habe in einem öffentlichen Podcast Scheide gesagt.
Da müsst ihr bei dieser Gelegenheit auch in den Podcast Stillen reinhören. Da spricht sie über Feuchtigkeit.
Untenrum. Also, ja, genau, also da, das, was ich gerade gesagt habe. Egal, ich muss ja nicht so oft wiederholen. Naja, auf jeden Fall. Und das war halt immer das, was ich im Kopf hatte. Damm ist ja sowas Festes. Sehr Festes, Knochiges. Und das ist aber während der Geburt, wird es so ganz weich und wie Kuchenteig.
Also ich habe geschmiert,
oder Plätzchenteig.
Auch wenn es auch jetzt gibt schönere Sachen, die man massieren und schmieren kann. Aber ich hatte so Panik davor, dass ich wirklich das ordentlich bearbeitet habe. Keine Ahnung, ob es dann am Ende daran lag oder Veranlagung. Aber ich hatte Gott sei Dank keinen Dammriss. Aber ich war tatsächlich an der Scheide so ein bisschen gerissen. Ja. Was jetzt aber auch nicht dramatisch war.
Oh mein
ich glaube,
Gott,
es wurde mit es wurde mit zwei Stichen oder so genäht. Das ist dir nach so einer Geburt auch schon wurscht. Ja. Ich glaube, du kriegst nicht mal mehr eine Betäubung, wenn die da unten dann genäht wird. Nee. Das ist so, alles klar, macht, was ihr wollt da unten. Und dann fand ich auch ganz witzig, meine Hebamme hat mir dann ziemlich, ja, du stehst dann, glaube ich, nach einer Stunde nach der Geburt auch auf und sollst auch das erste Mal Pipi machen und so, nach der natürlichen Geburt. Und sie hat mir einen Spiegel gegeben und hat gesagt, ich soll jetzt mal da unten
ernsthaft
hingucken. Und es war...
War das eine gute Idee?
Ja, es war eine gute Idee, weil ich in meinem Kopf auch dachte, da unten sieht es jetzt aus wie, keine Ahnung was, Atombombe,
ja,
Mine, was weiß ich. Und ich habe mit dem Spiegel hingeguckt, habe mich erst nicht getraut und es sah...
Normal aus?
Ja.
Okay.
Also
hätte ich vielleicht mal machen sollen.
Und es hat mir total vom Kopf her diese Vorstellung genommen. Mhm. Weil man kennt das vielleicht, man hat eine Wunde und traut sich gar nicht hinzugucken. Mhm. Und ich hatte eben auch diese Vorstellung, wie es aussieht und es sah völlig normal aus. Also man hat an der einen Stelle eben diese Stiche gesehen und es sah jetzt vielleicht nicht alles super zusammengezogen aus, aber es sah überhaupt nicht schlimm oder...
Überhaupt nicht ramponiert?
Nee,
oder?
Gar nichts. Überhaupt nichts. Und dann hat es die ersten Tage, also bestimmt noch 4 Tage beim Pipi-Machen unfassbar wehgetan, weil halt eben Urin und diese Wunde. Aber die haben mir den Tipp gegeben, mir einfach so eine Karaffe Wasser an die Toilette zu stellen und dann einfach immer während dem Pipi-Machen das Wasser dazu zu spülen. Und zu Hause habe ich mir dann angewöhnt, einfach in die Dusche zu pinkeln. Ja, ach komm, aber nach einer Geburt ist das
ist
auch
dir
schon
alles
das
egal.
Übel.
Und ich finde, das ist ja auch wieder so das nächste Thema. Nach einer Geburt ist dir eigentlich alles egal, weil du hast ja so alles, was du an Schamgefühl mal hattest, eigentlich abgelegt, weil so der Worst Case ist irgendwie eingetroffen. Du warst in einer Situation, wo du vielleicht nackt warst oder halt dir fremde Menschen in deine intimsten Körperöffnungen gucken.
Und Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz was sagen. Bei der natürlichen Geburt war es auch so, dass gegen Ende der Arzt wirklich sie auf meinen Bauch geschmissen hat. Und ich habe irgendwann mal gelesen, ich dachte, das ist so normal und okay. Und ich habe dann
Gewalt in der während der Geburt,
ja,
glaube ich, gell?
Ich habe da so einen total guten Artikel drüber gelesen. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht den Artikel nochmal finden oder so zum Nachlesen bei auf wowmom.tv oder so.
Oder auf Nestgeflüster, mein Spatz.
kurz Werbung gemacht. Nee, aber der war echt sehr gut, dieser Artikel. Da ging es eben darum, dass viele Frauen während der Geburt Dinge erleben und denken, dass das völlig normal ist und dazugehört. Und vielleicht ist es auch medizinisch notwendig gewesen, aber das war auch so ein Moment, den ich nicht so schön fand, ehrlich gesagt.
Sie haben vielleicht auch das Trauma ausgelöst hat?
Ja,
oder?
Sie haben mir zum Beispiel auch, irgendwann gingen meine Wehen zurück, weil ich einfach schon so erschöpft war. Mhm. Und dann haben sie mir wehenförderndes Zeug gespritzt. Und ich wollte nicht. Ich lag in der Wanne und habe geschrien, nein, ich will das nicht. Weil ich natürlich nicht wollte, dass die Wehen wiederkommen. Ich fand es ganz geil, dass die Wehen zurückgegangen sind. Aber natürlich musste man, um den Geburtsprozess weiter voranzutreiben, habe ich wieder Wehen gebraucht. Und dann hat man mir dieses Mittel gespritzt. Aber das ist auch so ein Moment, den ich noch im Kopf hatte, dass ich diese Ärztin oder Schwester angucke und sage, nein, ich will das nicht. Und sie in dem Moment wirklich so die Kanüle abdrückt.
Ist halt die Frage, also ich weiß nicht, hast du dich näher mit dem Thema beschäftigt? Hätte sie es machen dürfen oder hätte sie deinen Wunsch respektieren sollen? War es medizinisch notwendig? Hätte man noch ein bisschen warten können?
Sie hätte wahrscheinlich gesagt, das war medizinisch notwendig. Und vielleicht war es das auch. Vielleicht waren all diese Dinge medizinisch notwendig. Auch, dass der Arzt sich auf meinen Bauch draufschmeißt. Aber in dem Moment habe ich mich einfach nicht so geborgen aufgehoben gefühlt dort, weil einfach so viele Dinge über meinen Kopf hinweg entschieden worden sind und durchgeführt worden
sind.
Sagen
ja viele, glaube ich. Ja.
Und das führte alles zu diesem Trauma.
Ja. Also ich habe das jetzt auch wirklich schon öfter gehört, dass es diese Gewalt im Kreissaal gibt und dass deine Meinung nicht respektiert wird, dass du ja teilweise, ja, kann man fast sagen, körperlich doch irgendwie misshandelt wirst.
Du bist natürlich halt so ausgeliefert.
Genau, natürlich alles mit dem Ziel, dass dieses Kind gesund auf die Welt kommt, aber da ist ja auch noch die Mutter, also du, die Gefühle hat, die ihre eigene Meinung hat oder die ja nicht zuletzt ja auch diese Geburt irgendwie verarbeiten muss. Und dann fragt man sich wirklich immer, muss das sein?
Ja, und all diese Punkte haben eben bei mir zu dem Kaiserschnitt geführt. Und aber es ist auch komisch, selbst jetzt noch, wenn ich erzähle, ich habe zwei Kinder und natürliche Geburt und einen Kaiserschnitt. Mhm. Man ist immer so, man denkt sich so, jetzt wird wieder mit dem Finger auf mich gezeigt, guck mal, die hat einen Kaiserschnitt. Die hat sich so leicht gemacht, ne? Die hat ja nur einen Kaiserschnitt gewählt. Und ich bin auch damals in das Krankenhaus so, ich hätte gern einen Kaiserschnitt. Mhm. Warum? Warum sind wir Frauen so? Warum gehen wir da nicht hin und sagen, so, passt auf, Leute. Ich habe gerade auf mein Blatt gehauen, Entschuldigung. ich bin hier eine Frau und ich habe ein Baby in meinem Bauch.
Saskia hat mal richtig ordentlich auf den Tisch gehauen.
Und ich entscheide, es kommt per Kaiserschnitt auf die Welt.
Ja, so
warum trauen wir uns das nicht?
Weil das Männer machen würden. Und wir sind keine Männer, wir sind Frauen.
Oh.
Da kommt sie wieder, die Olle, 1940er.
Ja, Jana hat manchmal so ein bisschen altertümliche Ansichten. Aber du hast jetzt eigentlich. Nein, ich wollte jetzt auch keinen Streit anfangen.
Du bist gemein. Nein, überhaupt nicht. Ich denke nur manchmal, man muss vielleicht auch einfach mal respektieren, dass wir Frauen vielleicht manchmal auch einfach so sind. Ja, wir sind halt manchmal ein bisschen weicher oder. Also, weißt du, wie ich meine?
Aber was ist mit Female Power?
Nein, total. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe früher als junge Frau und ich stamme auch wirklich aus einem Haushalt, wo Männer gar nichts zu sagen hatten. Und ich bin auch ganz anders aufgewachsen, aber ich habe irgendwann geschnallt, Männer sind Männer und Frauen sind Frauen. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Natürlich handhabt das jeder so, wie er möchte. Und das hat jetzt auch gar nichts mit der Geburt zu tun. Aber wenn man mal realistisch ist, eine Frau haut halt meistens einfach nicht auf den Tisch, sondern naja, die ist halt so.
Aber
so dümpelt so ein bisschen rum.
Gerade bei deiner ersten Geburt bist du so überfordert mit den Hormonen, mit dem Gefühl, mit dem, was jetzt da auf dich, was da gleich passieren wird, dass du, glaube ich, einfach dankbar bist, die Kontrolle irgendwie abzugeben oder es einfach akzeptierst, die Kontrolle abzugeben oder irgendwelche Ärzte und Hebammen für dich entscheiden lässt und
ich
denkst,
glaube,
das ist der richtige Weg.
Ich glaube, an der Stelle muss ich eigentlich einhaken, weil du sagst, ich habe so altertümliche Ansichten, weil ich habe das nämlich eigentlich lustigerweise genauso gehandhabt. So bin ich halt einfach. Bei der Geburt von Lilly war es echt so, ich habe halt gemacht, was ich wollte. Und das hat eigentlich auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich mich eigentlich wie ein Typ verhalten habe im Kreissaal, dass es für mich halt doch irgendwie ein schönes Erlebnis. Natürlich, ich hatte auch Schmerzen, es war auch scheiße und ich habe auch gedacht, oh Gott, ich muss gleich mal kacken oder so, ja, als es losging und ich die ganze Zeit aufs Klo bin und ich.
Man
ich
muss
das
auch
Gefühl
am Anfang
hatte,
kacken.
Ja, also. Nein, also ja, tatsächlich.
Das muss ich noch mal ganz kurz sagen.
Ja.
Das ist auch so ein Zeichen, dass es jetzt losgeht,
dass es jetzt
tatsächlich.
Losgeht.
Dass man wahnsinnig dringend aufs Klo muss und alles rauslässt.
Mhm, mhm. Genau, und so war das eben bei mir auch. Ja, also steigen wir mal ganz vorne ein. Also bei uns war es eigentlich so, dass ich 3 Tage vor IT noch mal bei der Frauenärztin war, um einfach noch mal abchecken zu lassen. Und ich habe irgendwie auch die Kindsbewegungen jetzt nicht mehr so extrem gespürt und hatte einfach ein bisschen Sorge, ob auch alles in Ordnung ist. Und bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es noch mal, ich glaube, es war sogar ein Kontrolltermin. Ich hatte eigentlich sonst immer eine andere Frauenärztin und dann war irgendwie die Chefin da, die hatte sich dann das dann mal angeschaut und hat dann gemeint, ja, spüren Sie denn noch viele Kindsbewegungen? Und das Kind ist aber sehr klein, das ist ja in den letzten paar Wochen gar nicht gewachsen. Und wo ich mir immer so dachte, ja gut, ich meine, sie war schon immer recht klein im Mutterleib, das wusste ich auch. Und es war auch von Anfang an immer so ein bisschen die Sorge, dass sie halt unterdurchschnittlich klein war. Und meinte dann eben so 3 Tage vor IT, als ich dort bei dem Termin war, nee, sie fahren jetzt sofort ins Krankenhaus und lassen einleiten. Und ich hatte mir eben eine Klinik ausgesucht. Das war für mich irgendwie so der Kompromiss zwischen Geburtshaus und großer Klinik. Also es war schon eine ganz normale Klinik, aber jetzt nicht mit Kinderstation oder so, sondern halt wirklich irgendwie sehr intime Atmosphäre. Und wir waren da auch beim Infoabend und so und haben uns da irgendwie mega den Stress gemacht. Am Ende habe ich da gar nicht entbunden. Also man kann sich eigentlich, glaube ich, oft die Mühe auch sparen, weil man unterschätzt diese Variablen bei einer Geburt. Es kann ja doch ganz viel passieren. Es muss ja nichts Schlimmes sein, aber es kann viel passieren, womit man gar nicht rechnet und was man nicht so wirklich planen kann. Genauso wie du auch sagst, du hattest ja dann irgendwie so ein Familienzimmer zum Beispiel. Ja? Kann man ja dann auch nicht unbedingt planen, ob es dann wirklich zu dem Zeitpunkt, wo du das gebucht hast, dann auch wirklich losgeht. Und so war das bei uns dann auch. Dann war ich eben dort und habe gesagt, ja, die Frauenärztin sagt, das Kind ist nicht weitergewachsen und ich müsste jetzt halt eingeleitet werden und entbinden, am besten vorgestern. Und dann haben die das alles gecheckt und haben gesagt, ja, sie können das leider nicht machen. Also sie müssten mich weiter überweisen. Und kennt man ja auch irgendwie, man macht sich ja mega viele Gedanken, wo man entbindet und muss dann schon irgendwie ewig früh sich anmelden und alles. Das war dann halt alles hinfällig bei mir. Die haben halt gesagt, dass sie mein Kind nicht unter einem Geburtsgewicht von 2500 Gramm entbinden. Und Schätzgewicht war irgendwas zwischen 2,2 und 2,4. Und aber tatsächlich war schon in der 40. Schwangerschaftswoche eigentlich. Und also eigentlich am Ende der Schwangerschaft und jetzt nicht irgendwie Frühchengeburt oder so. Und dann haben die mich da sozusagen weitergeleitet. Und dann bin ich mit meinem Mann halt nach Starnberg gefahren. Das ist ein Vorort von München. Und dann sind wir halt da in dieses größere Krankenhaus, wo halt auch eine Station war, weil sie halt eben auch gemeint haben, sie sind sich jetzt nicht sicher bei dem Geburtsgewicht, ob das Kind halt selbstständig atmen kann und ob das alles so passt und so. Ich war total ruhig. Ich hatte von meinem Gefühl her immer, ich hatte tatsächlich das Gefühl, meinem Kind geht's gut. Punkt. Also das war so mein Gefühl. Gar nicht, weil ich jetzt irgendwie so ein unverbesserlicher Optimist bin, sondern einfach, das habe ich irgendwie gespürt und das hat mich sehr beruhigt, weil dazu kam, mein Mann hat mich dann ins Krankenhaus gefahren, das war später Nachmittag und dann bin ich halt über Nacht auch dort geblieben. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob es 3 Tage vor ET oder, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das Problem war nur, wir hatten, wie es so mit der Planung ist, unseren Umzug geplant. Wir sind ja in ein Mehrgenerationenhaus gezogen, mit meiner Mutter zusammen und sind von einer Zweizimmerwohnung beide, also sowohl meine Mutter als auch mein Mann und ich, in dieses große Haus gezogen zusammen. Und es war genau an dem Tag, wo dann hätte eingeleitet werden sollen. Wir konnten natürlich die ganze Umzugsmannschaft und alle Freunde, und das könnten wir ja nicht mehr umplanen. Das bedeutet, ich habe eigentlich die meiste Zeit der Geburt alleine verbracht, konnte aber sehr gut damit leben irgendwie. Also ich gehe auch allein aufs Klo, also im Gegensatz zu vielen anderen Frauen.
Viele Frauen, die sagen, die wollen eigentlich ihren Mann auch gar nicht dabei haben.
Ja, ich kann es auch irgendwo verstehen. Also ich habe eigentlich auch immer so ein bisschen gesagt, Schatz, also wenn es dir nicht recht ist, ist es für mich völlig okay, wenn du nicht dabei bist. Ich schaffe das auch alleine, das ist gar kein Thema. Aber bei ihm war halt schon der große Wunsch, er möchte dabei sein, wenn sein Kind auf die Welt kommt. Und er will mich auch unterstützen. Und klar.
Ich habe meinen Mann nicht vor die Frage gestellt. Er hatte da zu sein.
Nee, ich glaube, das war bei mir auch wirklich so ein bisschen eigennützig, weil ich halt auch irgendwie so das Gefühl hatte, weiß nicht, muss das jetzt sein und ich schaffe es eigentlich auch alleine.
Entschuldigung, ich muss noch mal was sagen. Ja. Es ist natürlich auch, du bist da einfach in so einer kompletten Extremsituation. Ja. Also auch dein Mann sieht dich von einer Seite, von der er dich noch nie gesehen hat. Also jetzt nicht nur nackt.
Nicht nur nackt. sondern sehr unsexy, muss man ja sagen,
ja,
oder?
Ja, und gerade auch, man schreit, mein Mann sagt heute noch, ey, du hast so laut geschrien, ne? Das denkt man ja gar nicht, aber es kommt einfach, du wirst so animalisch irgendwie.
Mhm, nee, ich hatte eine PDA, ja, also ich meine, von daher.
Ich war animalisch.
Du bist animalisch, Saskia, du bist einfach animalisch. aber es ist schon irgendwie, finde ich, man ist sehr unsexy, man ist sehr, ich hatte immer so ein bisschen das, die Frage im Kopf, wird dieser Mann jemals wieder mit mir Sex haben wollen, wenn er bei der Geburt dabei ist? Wird er mich noch attraktiv finden?
Erster Sex nach der Geburt.
Oh, das wäre ein eigener Podcast.
Wann hattet ihr wieder Sex?
Oh, das hat lang gedauert. Ja, das ist, muss man echt so sagen. Ich glaube doch tatsächlich, es hat 3-4 Monate gedauert und dann war das aber auch monatelang nicht schön, also ich hatte wahnsinnige Schmerzen beim Sex, ganz schlimm, ja.
Okay, ja. Da sieht man auch wieder, wir sind sehr unterschiedlich. Also
obwohl nichts kaputt gegangen ist, ja, muss ich ja auch so sagen, hatte ich unglaubliche Schmerzen.
Also wir haben es nach 6 Wochen probiert, also das ist ja genau die Zeit, die man aushalten
sollte.
Ihr
hättet auch noch früher, aber der Arzt hat halt Nein gesagt.
6 Wochen haben wir gewartet, ich hatte total Schiss, wie beim ersten Mal wieder, weil du weißt ja auch nicht, wie sich das dann anfühlt, alles danach. Und es war aber gut. Also es hat echt gut funktioniert und es hat auch nicht wehgetan. Ich hatte ja davor diesen leichten Scheidenriss oder wie man das nennt dann. Und ja, seitdem habe ich echt guten Sex.
Okay, gut, alles klar. Ich mache mal an der Stelle weiter. Ich springe mal wieder zurück.
Ja, Entschuldigung, du warst stehen geblieben. Ich wollte mal kurz über Sex reden. Du warst stehen
für die Quote, alles ja. Für die Quote.
Du warst stehen geblieben bei Krankenhaus.
Ja, ich war dann im Krankenhaus und Umzug. Mein Mann musste das ganze Ding natürlich irgendwie stemmen und ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, zwischen meiner Mutter und mir war auch immer irgendwie so dieses Agreement, dieses stillschweigende Agreement, dass sie nicht bei der Geburt dabei sein wird. Also ich glaube, ihr war das auch so ein bisschen unangenehm. Und sie hatte, glaube ich, damals auch niemanden dabei, weil sie ja eben alleinerziehend war, ohne Mann. Deswegen, vielleicht, keine Ahnung. Ich glaube, sie war auch so der Typ, der halt niemanden hätte dabei haben wollen. Und deswegen war das zwischen uns so. Ich hätte jetzt, glaube ich, aber auch keine Freundin gefragt. Also für mich war das absolut okay, dass ich das jetzt alleine durchziehe.
Entweder der Mann oder keiner.
Ja, aber es gibt ja viele, die nehmen auch die Freundin mit. Zum Beispiel die beste Freundin, ja klar. Ich habe jetzt erst heute Morgen in der Dusche, habe ich wieder ein YouTube-Video geguckt, Geburtsbericht. Habe ich mich noch ein bisschen vorbereitet, mache ich immer so. Was soll ich sonst machen? Ich habe so lange blonde Haare, das dauert ja alles ewig, bis ich die gewaschen habe und gestriegelt. Und dann schaue ich mir lieber irgendwas auf YouTube an. Naja, und die meinte auch, sie hätte dann noch ihre beste Freundin angerufen und so. Also es scheint wohl schon...
Nee, das hätte ich nicht gewollt.
Nee, ich eben auch nicht. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ist okay, das mit mir selber auszumachen. Mhm. Und dann, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Dann
darf ich kurz... Ach so, ja. Mhm.
Also ich meine, ich weiß nicht, ob ich meine Geburtsgeschichte noch erzähle.
Ja, doch, bitte, erzähl sie.
Bam.
Die Zeit ist gleich zu Ende.
Entschuldigung, du hast ja wohl auch ausführlich deine Geschichte erzählt.
Nein, erzähl.
Und auch noch zwei Geschichten, ja, und ich habe nur eine. Jetzt fühle ich mich schlecht.
Nein.
Ach ja. Naja, bei mir war das dann, es fällt mir jetzt echt schwer, wieder einzusteigen.
Wollte ich mir einen Kaffee holen gehen?
Dann geh dir einfach mal einen Kaffee holen, ich erzähle weiter. Ja, natürlich. Also Saskia geht sich jetzt mal kurz einen Kaffee holen, ich erzähle dann einfach während das... Also, die Frau ist unmöglich. Bringst du mir einen mit, bitte? Das wäre sehr lieb, danke. Ach ja, dann spreche ich einfach mal nur zu euch und nicht mit meinem Gegenüber, der mich jetzt einfach mal in meiner Geburtsgeschichte verlassen hat, um sich einen Kaffee zu holen. Flasche. Naja, aber dann kann ich mich auch mal wieder ein bisschen sammeln. Das war dann tatsächlich mit dem Umzug halt einfach so geplant und wir konnten das nicht mehr auseinanderwürfeln. Und ich bin dann im Krankenhaus angekommen am Tag vorher und habe halt dann ganz normal die Nacht verbracht dort und wurde dann morgens mit einer Vierteltablette, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man diese Einleitungstabletten nennt, ich weiß nur, dass es eigentlich ursprünglich, glaube ich, dass sie ursprünglich gar nicht dazu gedacht sind, die Geburt einzuleiten, sondern irgendwie, ich glaube, das hat irgendwas mit dem Darm oder sowas zu tun. Oh Gott, ich habe jetzt da kein medizinisches Fachwissen. Ich musste da nur auch so ein Blättchen unterschreiben, dass es eigentlich nicht zur Einleitung der Geburt irgendwie gedacht ist. Habe da eine Vierteltablette bekommen und war dann wirklich auch die ersten, ich muss gerade überlegen, ich glaube, also auf jeden Fall bis zum Nachmittag, also den dreiviertelten Tag alleine da in so einem Zimmer gelegen, das auch echt ganz nett war, hab da ein bisschen Zeitschrift gelesen, noch ein bisschen hin und her gewhatsappt mit Freundinnen und ich glaube so ein bisschen auf Instagram noch gestalkt und geguckt und ein bisschen gelesen und so. Und irgendwann habe ich dann nochmal eine Vierteltablette bekommen. Ich glaube, das war dann so, ja... Ich weiß nicht genau, ein bisschen früher. Also so nach Mittag dann. Jetzt kommst du jetzt mit Kaffee wieder? Oh, du bist nett, danke. Cool. Ich habe gerade erzählt, dass ich die Einleitungstabletten bekommen habe. Und das ist dann so langsam. Also ich lag dann noch alleine so einen dreiviertelten Tag in diesem Zimmer und habe halt noch irgendwie Zeitschriften gelesen und ein bisschen WhatsApp geschrieben und so. Und irgendwann... Kann ich mich noch erinnern, dann habe ich nur noch geschrieben, also mein Mann war währenddessen auf dem Umzug, das heißt, ich war da eigentlich tatsächlich alleine. Irgendwann weiß ich noch, dass ich, glaube ich, meiner Schwiegermutter gesagt hatte, per WhatsApp, oder vielleicht auch meiner Mutter, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Jetzt, hallo, darf ich vielleicht noch in Ruhe meine Geschichte erzählen? Die drängt mich hier.
Nein, überhaupt nicht.
Aber in ausführlicher Manier erzählt sie über alles.
Alle gehen schon. Unsympathisch von mir, überhaupt nicht. Ich finde es so lustig. Entschuldigung.
Du bist echt so ein Schwein.
War es jetzt die Mutter oder doch die Nachbarin? Oder war es eine WhatsApp oder eine E-Mail?
Du kannst mich mal am Arsch lecken. Ich erzähle jetzt einfach weiter. Also es war meine Mutter. Ich wollte nur sagen, du bringst mich die ganze Zeit aus dem Konzept. Ja? Du gehst hier einfach weg, wenn ich meine Geburtsgeschichte erzähle. Du holst Kaffee.
Ich kenne deine Geburtsgeschichte.
Aber du weißt nicht, dass ich meiner Mutter geschrieben habe per WhatsApp so, jetzt kann ich leider nicht mehr antworten, weil jetzt geht's, glaube ich, los. So, und dann hat so langsam angefangen, so richtig zu ziehen. Es kam aber auch keiner. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass jemand vorhatte zu kommen. Also war keine Schwester, keine Hebamme, kein Arzt, niemand. Ich hatte auch den ganzen Tag eigentlich niemanden gesehen. Das Krankenhaus war super, aber ich war halt so total auf mich allein gestellt.
Und ich habe damals auch gefragt, wie lange muss ich denn aushalten? Es tut jetzt schon ganz schön weh. Wie lange muss ich jetzt hier auf meinem Zimmer warten?
Und bei mir war es tatsächlich so, ich hätte auch gar nicht gewusst, wie ich jemanden rufen soll, um ehrlich zu sein. Also weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich bin dann immer wieder aufs Klo, weil ich wirklich dieses Gefühl hatte, oh mein Gott, ich muss total dringend aufs Klo zum Kacken. Ich muss jetzt sofort, und dann bin ich bestimmt 30 Mal innerhalb von einer Stunde aufs Klo gerannt, um kacken zu gehen, aber es kam nie was. Und dann dachte ich mir schon so, oh mein Gott, was ist das, was ist das? Das drückt so und ich muss unbedingt und ich habe schon total geschwitzt und Schweißausbrüche und oh Gott, und meine Atmung war schon ganz schnell und ich kann mich genau erinnern, irgendwann kam dann mal die Hebamme vorbei und meinte so, ob alles okay ist und ich so, ja, ich muss nur ganz dringend aufs Klo, das fühlt sich an, wie wenn ich dann kacken müsste. Und dann meinte sie so, okay, war so schon total so hysterisch und meinte so, ja, okay, wir gehen jetzt dann mal sofort in den Kreissaal. Und es hatte halt irgendwie keiner damit gerechnet, dass es schon losging, was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich wirklich ja den ganzen Tag da schon lag und ich ja schon am Abend vorher angekommen war und auch in der Früh dann diese Tabletten bekommen hatte und musste dann auch tatsächlich noch während meiner Presswehen da Formulare, also irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt 10 Seiten Formulare ausfüllen, habe halt wirklich nur irgendwas reingeschrieben, wahrscheinlich konnte man es nicht mal lesen und dann noch irgendwie schnell unterschrieben wegen PDA, weil ich dann sofort, die kam rein, hatte gemeint, oh, jetzt müssen wir schnell in den Kreißsaal und ich habe dann sofort gesagt, ich will aber eine PDA. Also das habe ich sofort klargestellt, weil ich schon ganz oft...
Habe ich damals auch.
Weil ich schon, es war keine... Ich wollte dich hier nicht schon wieder angreifen. Also ich habe das wirklich sehr, sehr sofort und laut gesagt, weil ich eben schon ganz oft gelesen hatte, dass es auch irgendwann zu spät sein kann. So, und dann war ich im Kreissaal und lag dann auf diesem Tisch und sie sagte immer wieder zu mir, also ich hatte wahnsinnige Schmerzen, sie sagte immer wieder zu mir, legen Sie sich auf die Seite, legen Sie sich auf die Seite. Und ich immer... Nein, das fühlt sich nicht gut an auf der Seite und bin halt dann wirklich immer eigentlich schnurstracks auf dem Rücken gelegen und habe das die komplette Geburt so durchgezogen. Sie hat immer wieder gesagt, drehen Sie sich bitte um, drehen Sie sich zur Seite. Und ich habe es dann manchmal...
Aber seitlich finde ich auch total unnatürlich, oder?
Ja, das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Ja, sie sagt halt die ganze Zeit, ich soll mich auf die Seite legen, weil es wohl dann leichter wäre, so unten halt irgendwie rauszupressen. Keine Ahnung, was weiß ich, was sie sich dabei gedacht hat. Ich habe mir irgendwie gedacht, gut, sie wird es schon wissen, aber es hat sich nicht gut angefühlt. In dem Kurs, diese Hebamme damals, von der ich auch schon erzählt hatte, die hatte eben damals gesagt, ihr macht, was ihr macht und wie es für euch sich gut anfühlt, weil umso schneller ihr diesen ganzen Geburtsprozess hinter euch bringt und das auch wirklich so tut nach Intuition, wie ihr das möchtet, umso schneller kommt dieses Kind raus und umso früher kann diese Hebamme auch nach Hause gehen.
Ich glaube aber wirklich, dass dieses ganze Geburtsding ist einfach so was Naturbestimmtes. Und es ist wahrscheinlich so das letzte Überbleibsel von, na ja, da schmeckt mein Kaffee nicht.
Entschuldigung, was man über den Kaffee hier sagt. Stimmt.
Das ist so das letzte Überbleibsel der
Alter,
von,
Alter.
Von damals irgendwie, dass einfach dein Körper gibt vor...
Ja,
wie, was, wo und wann. Und da lohnt es sich auch gar nicht irgendwie reinzugrätschen.
Überhaupt nicht. Also ich kann es total unterschreiben. Also diese Intuition gerade während der Geburt, auf die sollte man einfach hören. Und das war bei mir halt auch, ich bin ein hochintuitiver Mensch. Ich tue nur das, was ich möchte. Und es war auch bei der Geburt so. Und ich muss sagen, es war auch richtig so. Und irgendwann kam dann mein Mann, ich glaube, es war schon 4 Uhr, weil die Hebamme ihn angerufen hat und so meinte so, also wenn Sie sich jetzt nicht langsam auf den Weg machen, dann ist das Kind schon da, wenn Sie da sind. Und das hat er dann auch gemacht und mir wurde dann auch die PDA Gott sei Dank noch gelegt und ich hatte aber wirklich so Nervenschmerzen und Nervenzittern, das ist bei mir ganz extrem, ich habe das auch beim Zahnarzt zum Beispiel, bei mir wirken auch diese Betäubungsspritzen oft nicht so gut und ich komme dann in so ein Nervenzittern rein, in so ein ganz extremes und konnte das auch überhaupt nicht mehr abstellen und es war wohl ziemlich heftig, also ich war ja total still. und hatte aber wahnsinnige Schmerzen und lag halt wirklich auf diesem Bett und habe halt gezittert wie, weiß ich nicht, wie diese Verrückten in den Filmen und konnte das aber auch überhaupt nicht abstellen. Und dann habe ich die PDA bekommen und die hat halt zuerst auch überhaupt nicht so richtig gewirkt. Also das Nervenzittern ging weiter und mein Mann kam dann irgendwann und er hat auch im Nachhinein gemeint, also es war so krass, als er reinkam in den Kreissaal und ich da lag und eigentlich wie im Koma und nur noch der Körper eigentlich gezittert hat. Und ich habe dann, das Problem war dadurch, dass ich so gezittert habe, haben sie halt auch versucht, die PDA natürlich vorschriftsmäßig zu legen. Und es war natürlich total schwer, weil ich mich so bewegt habe und es aber auch nicht abstellen konnte. Und dann irgendwann so beim dritten Versuch haben sie es auch tatsächlich reingekriegt und dann war es aber eben sehr, sehr niedrig dosiert. Und du hast aber, glaube ich, schon, die Hebamme hat, glaube ich, schon gesehen, okay, das wird jetzt irgendwie nix. Also, und die hatte auch meiner Meinung nach, also rückblickend betrachtet, würde ich sagen, sie hatte echt Mitleid mit mir, weil ich halt auch niemanden, ich war halt ganz alleine, da war halt niemand da. Es war halt einfach die Situation. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt alleine gelassen wurde, aber wir hatten halt einfach diesen blöden Umzug und mein Mann kam ja dann auch. Aber bis zu dem Zeitpunkt hat sie mich schon extrem gut versorgt und hätte dann eben auch Schichtwechsel gehabt, den sie dann nicht gemacht hat. Die ist wirklich zum Schluss bei mir geblieben und hat das alles mit mir durchgezogen und war ganz ruhig und hat mir dann auch wirklich wirklich die PDA noch 3-4 Mal nachgeschossen, bis ich nichts mehr gespürt habe. Also es war richtig geil. Ich würde es jedes Mal wieder so machen. Ich habe tatsächlich eigentlich komplett ab dem Bauch, ab dem Unterleib nichts mehr gespürt, also nichts mehr. Ich habe ich hatte nur noch so ein kleines Druckgefühl habe ich gespürt, aber sonst gar nichts. Und viele sagen dann ja auch, ja, man weiß ja nicht, wie soll man das Kind rauspressen, wenn man nichts spürt. Aber das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Aber bei mir war das wirklich so. Ich habe mir gedacht, naja, du musst ja nur pressen. Du weißt ja, wie pressen geht. Also hat ja jeder schon gemacht, ja.
Ich hatte diese letzten Presswehen, er kam und kam nicht immer, dieser Kopf ist so ein bisschen raus und dann zack, wieder zurückgeflutscht.
Wie beim Pickel.
Ja, weil ich mich nicht getraut habe, weißt du, so
durchzupressen.
Über die Hürde drüber zu pressen. Also so ein ganz blödes Beispiel, als ich ein kleines Kind war, hat mein Papa immer gesagt, wenn du so dolle presst, ne, dann platzen dir irgendwelche Äderchen im Hirn.
Ja, oh Gott, das habe ich auch die ganze Zeit gedacht. Oh Gott, mein Hirn platzt gleich.
Ja, ich dachte, oh Gott, mein Hirn platzt gleich. Bis ich dann irgendwann so fertig war und die Hebamme mich so angeschrien hat, jetzt press endlich! Und dann zack, ja gut, dann war er endlich draußen. Und dieser Moment aber, wenn das Kind dann da rausgeschossen kommt, du also völlig fertig bist, ich war völlig fertig mit den Nerven, aber dann dieser Moment, wie du dieses Kind siehst, ist dann schon sehr überwältigend. Und einfach auch, finde ich, die Stunden danach, wenn du dann mit deinem Baby da liegst und dir denkst, krass, ne? Irgendwie vor einer halben Stunde warst du noch im Bauch und jetzt liegt da so ein Menschlein. Und
ich muss sagen, ich weiß, dass das, bei mir kam das dann auch irgendwann, diese unglaubliche Liebe, die ich noch für niemanden gespürt habe. Also es ist so intensiv, also so kann man nicht mal seinen Partner oder seinen Ehemann oder wie auch immer lieben. Das ist so total unbeschreiblich. Aber ich muss sagen, als ich sie dann in den Armen hielt, da habe ich eigentlich gar nichts, also es war jetzt nicht dieses Überwältigende, sondern ich habe eigentlich irgendwie gar nichts gespürt. Ich war froh, dass sie da war. Ich vielleicht auch, weil ich immer noch so ein bisschen unsicher war, kann sie jetzt selbstständig atmen oder ist jetzt noch irgendwas oder hat das Kind alle Finger dran? Da hat man ja auch immer so ein bisschen Angst, dass sich irgendwie, keine Ahnung, die Frauenärztin oder so verzählt hat. Und ja, weiß man ja auch immer nicht. Ja, ja, aber so ist alles dran und so. Also diesen Moment hatte ich jetzt nicht.
Nee, also du bist natürlich im ersten Moment erstmal total überfordert mit der Gesamtsituation. Aber ich finde schon dieses Feeling nach diesem geschafften Kampf, nach diesem, was du da gerade über Stunden erlebt hast, ist schon was Einmaliges.
Das stimmt, ja, auf jeden Fall.
Und das fehlt dir eben beim Kaiserschnitt.
Mhm.
Und irgendwas wollte ich jetzt gerade noch total, total Wichtiges sagen.
Wir können an dieser Stelle auch einfach abbrechen, aber wenn es dir nur einfällt.
Nein, beim Kaiserschnitt habe ich auch mal in unserem Wow-Mom-Video gesagt, finde ich es total wichtig, dass man dass man sich so High-Waist-Unterhosen bestellt. Ich hatte nämlich das Problem, ich habe daran nicht gedacht und habe einfach, klar, hast du so eine Art Pflaster über deiner Kaiserschnittnarbe, aber deine Hosen hören alle genau an dieser Kaiserschnittnarbe auf und reiben dann daran. Das ist sehr unangenehm. Deswegen einfach tatsächlich im Internet oder wo auch immer so High-Waist-Unterhosen kaufen. Ich benutze sie tatsächlich heute noch, auch wenn es unsexy ist, aber das ist noch so ein
Aber ansonsten, kleiner Tipp. Bis auf diese High-Waist-Sachen natürlich, klar, haben ja eigentlich, hat das Krankenhaus ja eigentlich immer alles da, gerade diese riesen XXL-Binden.
Ja.
Ach,
die haben
Zeug
alles da, die haben ja auch Klamotten für die Kinder da. Was habe ich beim ersten Kind irgendwie den halben Babykleiderschrank mit ins Krankenhaus geschleppt? Die haben ja alles da. Ach so, und was mir noch eingefallen ist, ich habe nach meiner, übertrieben gesagt, missglückten ersten natürlichen Geburt, beziehungsweise nach, dadurch, dass ich da mich nicht so wohl aufgehoben gefühlt hatte, hat mir meine Mutter so eine Zusatzversicherung aufgeschwatzt fürs Krankenhaus. Okay. Und ich muss sagen, ich möchte jetzt kein Versicherungsvertreter sein, aber ich hatte das Gefühl, dass das für die zweite Geburt sich dann wirklich gelohnt hatte, weil man halt einfach im Krankenhaus ganz anders behandelt wird. Vielleicht hatte ich jetzt beim zweiten Mal auch einfach Glück. Ich war in einem ganz anderen Krankenhaus, auch ein bisschen kleineres Krankenhaus.
Ja.
Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich hier und da Vorteile durch diese Zusatzversicherung
hatte. Das heißt, du hast dann dieses Zimmer umsonst bekommen oder wie war das genau?
Genau. Ich hatte ein Einzelzimmer, wir hatten ein Familienbettzimmer, natürlich alles je nachdem nach Auslastung, aber ich hatte Glück, aber wir mussten nur den Teil für meinen Mann im Familienzimmer dann dazu zahlen.
Ja.
Aber ich hatte eine Chefarztbehandlung, der Chefarzt stand jeden Tag noch bei mir, hat gefragt, wie war's. Der hat vor allen Dingen mit mir die Geburt nachbesprochen, das fand ich total wichtig. Das hätte mir beim ersten Mal, wäre das glaube ich auch super wichtig gewesen. Da kam der Chefarzt nach, ich weiß nicht, 5 Stunden oder so nach dem Kaiserschnitt und hat mit mir das alles durchbesprochen und hat wirklich gesagt, ja, und dann habe ich da unten aufgeschnitten und dann habe ich das allererste, was ich gesehen habe, war ein Arm und so. Und also, und das hat mir total geholfen, beim Verarbeiten mit ihm darüber so zu sprechen.
Dass du auch vielleicht ein Bild im Kopf hast,
genau,
wie das Ganze abgelaufen ist.
Und dann habe ich auch mit ihm gesprochen, Mensch, das hat sich ja angefühlt wie so eine Elefantenherde und so. Und wir sind es dann einfach so von A bis Z durchgegangen.
Ja.
Und dann war dieses Thema auch irgendwie abgeschlossen.
Also kannst du es auf jeden Fall, braucht man da so eine Versicherung oder man könnte das theoretisch auch selber bezahlen oder wie?
Das weiß ich nicht.
Okay. Ja, weil ich hatte ja so Pech, das muss ich jetzt echt abschließend noch sagen, weil das gehört eigentlich zur Geschichte echt noch dazu, die ja sehr kurz ausgefallen ist.
Hey, ich hab dich dort reden lassen.
Die Hälfte hast du nicht mal mitbekommen.
Ach komm.
Du bist ja eine super gute Freundin.
Oh nein, was sollen denn jetzt alle, liebe Hörer, ich bin wirklich eine gute Freundin. Ich kenne nur ihre Geburtsgeschichte. Oh, jetzt fehlen mir sogar die Worte.
Nein, alles gut, alles gut. Ich bin sehr gewöhnt.
Ach komm, Jana. Ich bitte dich.
Nein, also bei mir war das halt
kennt
so.
Kennt ihr diesen Podcast mit dieser super unsympathischen Saskia?
Diese braunhaarige Große.
Und diese total
und die nette Blonde.
Super nette Jana, die immer nur von ihrer Geschichte erzählen will, aber die doofe braunhaarige lässt sie nicht zu Wort kommen. Nein, Leute.
Nein, alles gut, aber Ich sag das noch kurz abschließend,
ja,
wenn ich darf. Ich hatte nämlich tatsächlich total Pech, was mein Zimmer anging, weil ich hatte mir das Zimmer dann geteilt mit einem Junkie.
What?
Ja, wirklich, kein Schmarrn. Also es war wirklich eine etwas ältere, drogenabhängige Frau, die ihr Kind, man muss ja dazu sagen, man ist da ja mit seinem Kind auf so einem Mehrbettzimmer, also Zweibett oder Dreibett, je nachdem. Bei mir war es ein Zweibettzimmer. Und das Kind liegt ja die ganze Zeit neben einem und neben mir lag eben diese Junkie-Frau, die immer wieder, also die ihr Kind auch komplett alleine gelassen hat teilweise und dann zum Rauchen raus ist oder einfach auch teilweise mal ganz verschwunden ist, wo mich dann die Ärzte und die Hebammen und Schwestern und so gefragt haben, ja, wo sie denn hin wäre, weil das Kind da noch stehen würde oder im Bettchen liegen würde und sich keiner kümmert. Und es ist ja so, man hat ja dann durchaus öfter mal so das Bedürfnis, man müsste mal kurz pieseln gehen oder man möchte sich mal schnell duschen. Und das konnte ich halt alles so in dem Umfang nicht machen, weil es sind ja so winzig kleine Badezimmer, also kannst ja schlecht dein Kind irgendwie mitnehmen, weil du ja jetzt auch nicht wirklich, also nicht in jedem Krankenhaus hast du da irgendwie so eine Luxusdusche, sondern ist da vielleicht nur ein Duschvorhang oder so. Und ich hätte Lilly halt gern einfach draußen gelassen und hätte das sicherlich auch gemacht, wenn ich gewusst hätte, da ist eine liebe Mama daneben, die schaut mal kurz und wenn es nur 5 Minuten sind. Und ich habe mich nicht getraut, mein Kind da zu lassen, weil ich die ganze Zeit auch beim Schlafen, ich konnte nicht richtig schlafen, natürlich klar, weil auch die ganze Situation und das Kind schreit und so. Aber ich hatte die ganze Zeit in meinem Kopf, oh Gott, diese Frau schmeißt gleich irgendwas Schweres auf mein Kind.
Was?
Oder
Jana.
Also ich hatte richtig Angst, ich hatte richtig Panik vor dieser Frau. Und deswegen würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall sowas machen, wie du gesagt hast, dass ich mir eben so ein Einzelzimmer, Familienzimmer nehme. Und wenn
also
das auch
ich weiß, Einzelzimmer
80 Euro kostet oder
kannst
was.
Du auch ohne Versicherung, musst du halt einfach selber bezahlen. Aber ich würde auch, also ich hatte bei beiden Gott sei Dank das Glück, dass ich zweimal ein Einzelzimmer hatte. Also einmal ein Einzelzimmer und einmal ein Familienzimmer mit meinem Mann zusammen. Und das war die beste Entscheidung, ja, die ich hatte.
Also ich würde es auch auf jeden Fall machen. Und ich fand das so schade, weil man hört ganz oft von Frauen, ich habe meine beste Freundin im Kreißsaal kennengelernt. Also nicht im Kreißsaal, sondern dann halt sozusagen im Wochenbett da auf der Station. Und die lag neben mir und die Kinder wachsen jetzt zusammen auf und so. Und bei mir war das so ein absoluter Albtraum, Panik, Zeit. Und ich habe mich dann auch wirklich nach 2 Tagen selber entlassen. Ich habe auch die U-Untersuchung nicht mehr dort machen lassen. Also es war wirklich ein Top-Krankenhaus, aber es gab einige Dinge, wo ich auch das Gefühl hatte, wie du erklärt hast, die ich gerne irgendwie noch kontrolliert hätte, wo ich dann irgendwie gerne im Nachhinein noch gesagt hätte, nee, also die Frau ist mir irgendwie ein bisschen suspekt, ich würde jetzt gern wechseln, aber kannst du natürlich nicht machen.
Ja, vor allen Dingen, du schläfst ja so wenig im Krankenhaus auch. Ich hatte dann irgendwann, mein Mann musste leider wieder arbeiten und es war auch nicht anders möglich, dass er, also er war natürlich zur Geburt da, aber am nächsten Tag musste er arbeiten und ich habe, glaube ich, gefühlt, also in der ersten Nacht war der Blasensprung, die zweite Nacht bist du ja dann, da kam er ja erst abends auf die Welt, das heißt die zweite Nacht war ich damit beschäftigt, das Baby anzugucken und in der dritten Nacht hat es mich dann irgendwann so zerbröselt, weil ich ja einfach 3 Tage nicht geschlafen hatte, dass dann wirklich ich irgendwann meine Mutter angerufen hatte und sie kam dann ins Krankenhaus und sie hat dann wirklich 4-5 Stunden einfach mein Kind am Gang rumgetragen. Also er war schon damals ein schlechter Schläfer. und ich konnte einfach mal 4-5 Stunden schlafen und das war so wichtig. Also ja, ich glaube, wir hätten noch so viel zu erzählen. Ne?
Ja, am besten wir machen noch eine zweite Folge.
Ja, wir müssen mal Geburt Teil 2. Ich würde auch gerne natürlich erzählen, wie es dann war, als der Große auf den Kleinen getroffen ist, also auf sein Geschwisterchen.
Und wie es dann ist, wenn die Schwiegereltern im Kreißsaal sind, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, all solche Sachen, oh Gott, naja. Also wir machen es geht ja noch weiter.
An der Stelle, glaube ich, Schluss. Ja. Und genau, wir wollten euch noch mit auf den Weg geben, dass ihr einfach auf euer Gefühl auch hört. Und macht das bitte bei der Geburt so, wie ihr das für richtig haltet. Und
ich finde es nicht schlecht, sich vorher zu informieren, so einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen.
Ja, auf jeden
und auch
Fall.
Tatsächlich den Infoabend im Krankenhaus, weil man da schon so ein bisschen auch merkt, fühle ich mich hier wohl, ist es gut oder nicht. Also so informieren ist gut. Schaut euch keine Geburtsvideos an.
Nee,
das macht man nicht. Hört euch nicht diesen Podcast an, es ist zu spät. Nein, wir haben ja jetzt nichts Schlimmes erzählt. Und genießt es. Genießt die letzten Tage der Schwangerschaft. Genießt dieses einmalige Erlebnis der Geburt. Es ist schon einfach eine Abenteuerreise. In diesem Sinne.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.